Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Bevor wir in dieser Sendung das dritte Kapitel der Apostelgeschichte erreichen, zunächst ein kurzer Rückblick. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Mit diesen Worten hatte sich Jesus von seinen Aposteln verabschiedet und war dann in den Himmel aufgefahren. So der Bericht im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und tatsächlich ließ der Heilige Geist nicht lange auf sich warten. Er selbst blieb unsichtbar, aber ein lautes Brausen vom Himmel und eine Erscheinung, die an Feuerflammen erinnerte, markierte den Beginn einer neuen Ära. Die erste christliche Gemeinde entsteht. Und das ist zugleich die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde oder Kirche schlechthin. Gleich am ersten Tag ihres Bestehens erlebt sie ein ungeheures Wachstum. Denn etwa 3000 Juden, die zur Feier des jüdischen Pfingst- oder Wochenfestes nach Jerusalem gekommen waren, ließen sich durch die allererste Predigt der Kirchengeschichte davon überzeugen, dass schon die alttestamentlichen Schriften auf Jesus Christus, den Erlöser, hingewiesen haben. In Jerusalem ist die erste christliche Gemeinde entstanden. Der Zusammenhalt untereinander, wie die Christen für Notleidende sorgen und nicht zuletzt ihr fröhliches Auftreten, machen sie zu einer gern gesehenen Gruppierung im Volk. Was den ersten Christen selbst wichtig ist, beschreibt der folgende Satz aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die spektakulären Ereignisse, die mit der Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden waren, haben sich nicht wiederholt. Für mich ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir solche Ereignisse auch nicht herbeisehnen oder gar inszenieren sollten. Meiner Meinung nach war die Ausgießung des Heiligen Geistes an diesem einen jüdischen Pfingsttag in Jerusalem ein historisches Ereignis, das mit der Geburtsstunde der christlichen Gemeinde oder Kirche einherging. Seitdem wird jeder Mensch, der Jesus Christus um die Vergebung seiner Schuld bittet, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. So hat es Petrus auch in seiner Pfingstpredigt gesagt. Er forderte seine Zuhörer auf, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Achtung, und jetzt kommt's, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist, der in allen Christen innewohnt, mitunter Spektakuläres bewirkt, steht jedoch für mich außer Frage. Ein Ereignis, von dem in Kapitel 3 der Apostelgeschichte berichtet wird, ist ein gutes Beispiel dafür. Hier der erste Vers. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Obwohl mit der Geburtsstunde der christlichen Gemeinde oder Kirche etwas vollkommen Neues begonnen hat, werden viele alttestamentliche Traditionen, wie die Gebetszeit im Tempel, zunächst einfach weitergeführt. Das entspricht auch genau dem, was Petrus in seiner Pfingstpredigt aufzuzeigen versuchte. Schon das Alte Testament enthält viele Hinweise auf Jesus Christus. Warum also sollte man, nachdem er am Kreuz gestorben, vom Tod auferstanden und wieder in den Himmel zurückgekehrt ist, so tun, als ob das Alte Testament dem neu entstandenen Christentum widersprechen würde? Schließlich hat Jesus selbst einmal gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Petrus und Johannes gingen also um die 9. Stunde zur Gebetszeit in den Tempel. Soviel wir wissen, brachten die Priester um diese Zeit ein Räucheropfer dar. Das heißt, es wurden verschiedene Kräuter und Harze verbrannt, und der aufsteigende Wohlgeruch symbolisierte die zu Gott aufsteigenden Gebete. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, hat diesen Brauch bereits im Lukasevangelium, das ja ebenfalls von ihm verfasst wurde, beschrieben. Gleich im ersten Kapitel ist dort von dem Priester Zacharias die Rede, der in den Tempel ging, um das Räucheropfer darzubringen. Wörtlich heißt es dort: Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. So war es gewiss auch an jenem Tag, als Petrus und Johannes in den Tempel gingen. Vers 2. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich von Bedeutung ist, aber mir fällt der große Kontrast auf, der in diesem Vers zum Tragen kommt. Da ist einerseits die Eingangstür zum Tempel, die anscheinend so prächtig gestaltet ist, dass man sie die Schöne nennt. Und dann ist da dieses Häufchen Elend, das Tag für Tag an dieser Tür platziert wird, ein Mann, der von Geburt an nicht gehen kann. Wegen seiner Behinderung kann er offenbar keiner geregelten Arbeit nachgehen, so dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als die Besucher des Tempels um eine milde Gabe zu bitten. Weiter ab Vers 3. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Diese Schilderung lässt vermuten, dass der Bettler entweder still auf dem Boden saß und einfach nur abwartete, dass jemand von den Vorübergehenden ihm eine Münze hinwarf. Oder vielleicht sagte er immer wieder das Gleiche: Eine kleine Spende bitte, eine kleine Spende, damit ich nicht hungern muss, eine kleine Spende bitte. Auf jeden Fall nahm er die einzelnen Personen, die an ihm vorüberzogen, anscheinend gar nicht mehr richtig wahr. Und wahrscheinlich gingen auch die meisten Tempelbesucher ziemlich teilnahmslos an ihm vorüber, egal ob sie ihm eine Münze hinwarfen oder auch nicht. Diese Atmosphäre der Gleichgültigkeit durchbrechen Petrus und Johannes, als sie stehen bleiben, dem lahmen Bettler ins Gesicht schauen und ihn auffordern: Sieh uns an. Vers 6. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Nur allzu gern würde ich wissen, was der Bettler in diesem Moment gedacht haben mag. Wahrscheinlich hoffte er zunächst auf eine großzügige Spende, als Petrus sagte: Sieh uns an. Doch dann die ernüchternde Auskunft: Silber und Gold habe ich nicht. Was Petrus allerdings als nächstes sagte, kann bei dem anderen entweder freudige Erwartung ausgelöst haben, oder er dachte nur: Was ist denn das für ein dummer Spruch? Ich soll aufstehen, dass ich nicht lache. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Zu diesem Satz gibt es eine nette Anekdote, die sich vor langer Zeit in der Stadt Rom zugetragen haben soll. Ein Pilger, der zum ersten Mal den Vatikan besuchte, staunte über die vielen prachtvollen Gemächer, die es, abgesehen vom Petersdom, dort auch noch gibt. Und plötzlich geriet er versehentlich in einen Raum, in dem der Papst gerade damit beschäftigt war, sein Geld zu zählen. Erschrocken blickte er auf, als er den Pilger wahrnahm, und sagte zu ihm: »Jetzt können wir als Kirche wohl nicht mehr behaupten, Silber und Gold haben wir nicht.« Verwundert und zugleich peinlich berührt verließ der Pilger den Raum und hörte gerade noch, wie der Papst hinzufügte: »Aber was soll's, die Zeiten, als mein Vorgänger Petrus mit Vollmacht zu einem Lahmen sagen konnte, steh auf und geh, sind schließlich auch längst vorbei.« Tja, ich denke, dass so manche Gemeinde, ganz gleich welcher Denomination, diese Anekdote zum Anlass nehmen könnte, einmal selbst über das eigene Verhältnis zum Geld nachzudenken. Stellt es womöglich längst die Glaubwürdigkeit der Gemeinde in Frage? Was würde passieren, wenn man beispielsweise den Immobilienbesitz der Gemeinde reduzieren und die Verkaufserlöse in Menschen statt in Gebäude investieren würde. Zurück zu unserem Bibeltext. In den Versen 7 und 8 wird berichtet, wie Petrus vorgeht, nachdem er zu dem lahmen Bettler gesagt hat, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen. An dieser Stelle merkt man wieder einmal, dass die Apostelgeschichte nicht von einem Theologen, sondern von einem Arzt, nämlich von Dr. Lukas, verfasst wurde. Ihm reicht es nicht, einfach zu schreiben, und der Lahme stand auf, sondern hier ist von den Füßen und Knöcheln die Rede, die auf einmal wieder beweglich werden und Halt geben, so dass der Mann sich nicht nur aufrichten, sondern auch stehen, gehen und sogar springen kann. Und er ging mit ihnen, mit Petrus und Johannes in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Zum zweiten Mal ist hier vom Springen die Rede. Ein gelähmter Mann, der auf einmal springen kann, was für eine verrückte Sache. Könnte er sich nicht wenigstens im Tempel ein wenig zurückhaltender benehmen? Nun ja, die Tatsache, dass er dabei Gott lobte, mag viele Tempelbesucher besänftigt haben. Denn was hier passierte, erinnerte sie ganz bestimmt an gewisse Aussagen der alttestamentlichen Propheten. So heißt es zum Beispiel im Jesaja-Buch Kapitel 35 über das zukünftige Heil, das über das Volk Israel kommen soll, »Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande.« Die Lahmen werden springen. Moment mal, erfüllt sich das nicht gerade vor den Augen der Tempelbesucher? Richtig. Und damit erweist sich die Zeit, in der gerade die erste christliche Gemeinde entstanden ist, als eine Zeit des Übergangs. Alttestamentliche Prophezeiungen gehen in Erfüllung, und wir werden miterleben, wie Petrus sozusagen in alttestamentlicher Manier die Juden dazu aufruft, sich auf das kommende Königreich vorzubereiten, das der Messias auf der Erde errichten wird. Erinnern wir uns an die Botschaft von Johannes dem Täufer. Er forderte die Juden und nicht die Heiden auf, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus selbst hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Dienstes die Apostel ausgesandt mit den Worten, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Und ihre Botschaft sollte ebenfalls lauten, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also, erst sind die Israeliten dran. Sie sollen sich auf das irdische Königreich vorbereiten, das dem Volk Israel verheißen ist. Erst danach kommen die Heiden ins Blickfeld. Und so erleben wir eben einen Apostel Petrus, der voll und ganz Jude ist, aber eben auch schon ein Mitglied der ersten christlichen Gemeinde, der in den Tempel geht, wenn dort ein Räucheropfer dargebracht wird, der aber andererseits auch mit den anderen Christen das Abendmahl feiert, der seinen jüdischen Zeitgenossen vor Augen führt, wie alttestamentliche Prophezeiungen in Erfüllung gehen, der später aber auch in ferne Länder reist, um dort die Botschaft des Neuen Testaments zu verkündigen. Es ist eben, wie vorhin schon gesagt, eine Zeit des Übergangs. Denn die erste christliche Gemeinde ist in Jerusalem entstanden und besteht bislang zu 100% aus Juden. Der lahme Bettler, der auf einmal im Tempel herumspringt und Gott lobt, muss für die Juden im Tempel wie ein Signal gewirkt haben. Das könnte der Anfang des verheißenen Königreiches sein. Wenn sie doch nur erkennen würden, dass der Messias schon mitten unter ihnen lebte, dass er am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt ist. Wenn sie ihn wenigstens jetzt im Nachhinein annehmen würden, dann würde er zurückkehren, um sein Königreich für sie aufzurichten. Ich lese weiter ab Vers 9. Und es sah ihn, den ehemals lahmen Bettler, alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Verwunderung und Entsetzen. Nicht, weil da jemand durch den Tempel hüpft, sondern weil die gottesfürchtigen Juden erkennen, hier erfüllt sich biblische Prophetie mit weitreichenden Konsequenzen. Weiter ab Vers 11. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Auch diesen Versen merkt man an, dass Petrus nicht das Gespräch mit den Christen in Samarien, Ephesus, New York, Moskau oder Zürich sucht, sondern mit den Juden in Jerusalem. Denn er fragt sie: Was wundert ihr euch darüber? Er stellt ihnen diese Frage, weil er davon ausgehen kann, dass sie bestimmte Aussagen des Alten Testaments in- und auswendig kennen. Ein paar dieser Aussagen möchte ich an dieser Stelle gern einmal nennen. So heißt es zum Beispiel im Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 12: Über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Diese Prophezeiung wäre in Erfüllung gegangen, wenn die Juden Jesus Christus als den verheißenen Messias anerkannt hätten. Das haben sie aber nicht getan. Auch Petrus wird es nicht gelingen, die große Masse der Juden für Jesus Christus zu gewinnen. Und so liegt der Zeitpunkt, dass Jesus seine Königsherrschaft auf Erden errichten wird, immer noch in der Zukunft. Bei seiner Wiederkunft wird dies geschehen. Auch der Prophet Hesekiel hatte dieses Ziel vor Augen, als er davon sprach, dass die Israeliten dann wieder in dem Lande wohnen werden, das Gott ihnen einst versprochen hatte. In Kapitel 36 des Hesekiel-Buches steht geschrieben: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und jetzt ein Zitat aus dem Jesaja-Buch Kapitel 12, aus dem sogenannten Danklied der Erlösten. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Und schließlich noch einmal ein Vers aus Jesaja 35. Aus diesem Kapitel habe ich vorhin schon jenen Vers zitiert, in dem von den Lahmen die Rede ist, die wie Hirsche herumspringen. Ein paar Verse weiter heißt es dort: Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Soweit einige alttestamentliche Prophezeiungen, die jeder Jude, der sich unter den Zuhörern des Petrus befindet, bestimmt schon einmal gehört hat. Und der lahme Bettler, der auf einmal fröhlich im Tempel herumspringt, ist er nicht im Grunde ein Bild für das Volk Israel, das ebenfalls fröhlich werden konnte, wenn es sich Gott wieder zuwenden würde? Zurück zu unserem Bibeltext in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Petrus wendet sich also an die Tempelbesucher und spricht, weiter ab Vers 13: Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Gemeint ist Barabbas. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Wie schon in seiner Pfingstpredigt kennt Petrus keine falsche Rücksichtnahme, wenn es um die Auferstehung Jesu geht. Die Auferstehung ist deshalb so wichtig, weil sie als Bestätigung Gottes dafür angesehen wird, dass Jesus am Kreuz tatsächlich für die Sünden der Menschen gestorben ist. Deshalb erwähnt Petrus sie hier. Weiter ab Vers 16. Und durch den Glauben an seinen Namen, also an den Namen Jesu, hat sein Name diesen, den Bettler, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn, Jesus, gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Im Blick auf die Kreuzigung Jesu fährt Petrus fort. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Petrus weist also die Juden, die ihm zuhören, auf ihre zweite Chance hin. Als Jesus Christus mitten unter ihnen lebte, hatten sie ihn nicht als Messias anerkannt, sondern ihn sogar wie einen Verbrecher zum Tode verurteilt. Aber Jesus wird wiederkommen und sein Königreich für das Volk Israel aufrichten. Auf diese Zeit, die auch heute noch in der Zukunft liegt, sollen sie sich vorbereiten. Tut nun Buße, fordert Petrus sie auf, und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Manchmal werde ich übrigens gefragt, was denn passieren würde, wenn die Juden Jesus Christus bei seinem ersten Kommen bereits als ihren Messias anerkannt hätten. Würde dann die Wiederkunft Jesu ausfallen? Vermutlich wohl nicht, weil Jesus auch wiederkommen wird, um seine Gemeinde, also die christliche Gemeinde, zu sich zu holen. Aber ich denke, solche Fragen führen zu nichts, weil sie allzu leicht in Spekulationen abdriften. Weiter ab Vers 21. Petrus erklärt seinen Zuhörern, ihn, also Jesus, muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Soweit zum Abschluss die Verse 21 bis 26. Sie haben es sicher gemerkt, auch dieser Teil der Rede, die Petrus hält, strotzt nur so von alttestamentlichen Bezügen. Das ist keine evangelistische Botschaft, wie wir sie kennen, sondern Petrus versucht, seine jüdischen Zeitgenossen davon zu überzeugen, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist, der vom Volk Israel als solcher nicht anerkannt wurde. Wie vorhin schon gesagt, die erste christliche Gemeinde in Jerusalem besteht aus lauter waschechten Juden, die noch regelmäßig in den Tempel gehen. Sie leben in einer Zeit des Übergangs. Und deshalb ruft Petrus die Juden im Tempel auf, an den Messias zu glauben, den sie zuvor verachtet haben, und sich endlich Gott zuzuwenden. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel erreichen wir das vierte Kapitel der Apostelgeschichte. Und auch dann werden wir miterleben, wie sich Petrus und Johannes als Christen weiterhin in einem durch und durch jüdisch geprägten Umfeld bewähren müssen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.